Das Strategie-Event für Geschäftsführer und Vorstände aus dem Mittelstand steht wieder vor der Tür. Zum dritten Mal unser Strategy Summit. Am 14. Mai im Munich Urban Co-Lab in München. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir euch dort begrüßen dürfen. Die Ticketanzahl ist limitiert, von daher müsst ihr schnell sein, was es angeht. Und es geht um die neuen Erfolgsstrategien für den Mittelstand. Themen wie KI, Ökosysteme, Menschen und alles, was es braucht, um Strategie einfach besser zu machen, werden wir dort auf der Bühne für euch haben. Und natürlich ist auch ausreichend Zeit für den Austausch mit allen Speakern und mit allen Teilnehmenden. Also sei dabei beim Strategy Summit am 14. Mai in München. Buch jetzt dein Ticket.
Da kamen, man würde sagen, gottgleiche Professoren, die gesagt haben, ich gehe jetzt einmal ans MC-Unterricht. Wir haben gesagt, lieber Freund, das suchen wir uns aus. Weil für im Beruf stehende Führungskräfte tätig zu sein, ist ein anderer Job als für junge Menschen.
Als unternehmerische Universität seht ihr euch ja heute.
Mittlerweile sind wir, glaube ich, in der Forschung sehr stark, gerade auch wenn es darum geht, in Lösungen und nicht nur in Erkenntnisgewinne und Publikationen zu gehen. Wir gehen auch in Startups hinein, wo wir uns selbst als Gesellschafterin beteiligen.
Jetzt bist du seit 30 Jahren in federführender Rolle hier. Was sind so die Grundprinzipien deiner Führung?
Open-Door-Policy, Offenheit, Haltung. Und eine aus meiner Sicht der allergrößten Führungssünden ist Narzissmus oder überzogene Eitelkeit.
Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood.
Und mein Name ist Jürgen Weigand.
Ja, und gemeinsam wollen wir im Gespräch mit echten Strategiemachern den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und heute haben wir ein ganz besonderes Setup. Ich bin alleine in Düsseldorf und Jürgen ist bei unserem Gast vor Ort. Aber ich begrüße zuerst mal unseren Gast und dann erklären wir dieses spezielle Setup. Erstmal herzlich willkommen, Professor Dr. Andreas Altmann.
Ein herzliches Grüß Gott aus Tirol, aus Innsbruck.
Wunderbar, ja genau. Und Jürgen, vielleicht löst du einfach schon mal auf, wie wir zu diesem besonderen Setup heute kommen.
Naja, das Setup ist entstanden dadurch, dass ich ja eine gewisse Affinität nach Innsbruck habe. Und du, Christian, gesagt hast, ja, wenn wir den Professor Altmann sprechen wollen, warum machen wir das nicht vor Ort? Und wir hatten ursprünglich angedacht, dass du auch dabei sein kannst. Das hat jetzt terminlich nicht geklappt, aber ich bin hier. Und das MCI ist natürlich bestens ausgestattet, ähnlich wie wir auch. Und deswegen haben wir jetzt dieses Setup im MCI Filmstudio.
Sehr schön, wunderbar. Ja, also das mal kurzer Vorlauf, dass sich alle, die uns zuschauen, sozusagen nicht wundern, warum wir jetzt hier mal ein bisschen die Rollen getauscht haben und zwei sozusagen auf der anderen Seite sitzen. Aber ich würde noch mal ganz kurzes Intro machen zu dir, Andreas. Nochmal die wesentlichen Stationen von dir für eine Einordnung an der Stelle. Und dann gehen wir auch sofort in Medias Res, Jürgen, mit unseren Fragen. Ja, Andreas. Du hast studiert BWL, VWL und International Relations an der Johns Hopkins in Bologna, warst dann Researcher am Department for Public Finance an der University of Innsbruck, danach Assistant Professor am Department of Strategic Management und dann 1997 Founding Managing Director des MCI, wo ihr heute sozusagen ja auch seid, dem Management Center Innsbruck. Und bist seit 2012 auch Rektor des MCI. Von daher nochmal herzlich willkommen in unserem Podcast. Und Jürgen, ich spiele den Ball einfach mal direkt schon rüber zu dir.
Ja, besten Dank, Christian. Dann legen wir gleich mal los. Das MCI, Management Center Innsbruck, bekannt über die Grenzen Austrias hinaus. Ihr habt euch ein enormes Renommee erarbeitet in den letzten Jahren, seid international angesehen. Und du bist der führende Kopf seit über, ja, man kann sagen 30 Jahren, wenn man die Projektphase mit einbezieht. Erzähl uns doch mal, wie das alles gekommen ist und wie du aus strategischen Perspektiven heraus das MCI nach vorne gebracht hast.
Ja, zum einen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Danke an dich, Jürgen, und an dich, Christian, für die Einladung. Ich hoffe, dass ich niemanden enttäusche, aber manches an Strategie ist im Nachhinein sehr, sehr schön als solche darstellbar. Vieles ist irgendwie der Zufall, manches ist auch natürlich die Vision, das Bild, das man vor einem selbst hat, der Gestaltungswille und dann die Frage, ob man Optionen erkennen und ergreifen würde.
Und bei mir war es ganz einfach so, dass ich habe in Linz und in Innsbruck ja BWL und VWL studiert, war in Wahrheit eigentlich nie der fleißigste Student. Im Gegenteil, das ging damals noch, war fast nie an der Uni, war immer im Ausland als Reiseleiter oder in den USA unterwegs für Jobs. Und bin dann irgendwie während der Diplomarbeit auf die Wissenschaft draufgekommen. Dann hat mich wirklich die Leidenschaft gepackt und habe dann meine Frau in Innsbruck eben auch während des Studiums kennengelernt und dann mich in eine Promotion eingelassen. So, meine Frau ist Medizinerin, hat dann vielleicht, um das den jungen Menschen insbesondere auch mitzugeben, Österreich war damals nicht bei der Europäischen Union, also war das Medizinstudium damals, das österreichische, nicht im Ausland anerkannt, zwar akademisch, aber nicht berufsrechtlich. Und wir hatten dann gesagt, weil ich wollte immer ins Ausland, dann auch beruflich, ja, lass uns an die Johns Hopkins University gehen und dort eine internationale Laufbahn beginnen. Um es kurz zu machen, am Ende des Studiums in Bologna, dort gab es fantastische Career Centers und da wurde ich eingeflogen zum Internationalen Währungsfonds, zum Panel-Interview nach Paris und hätte ein Jobangebot bekommen in Washington D.C. Und wir hatten aber damals schon ein kleines Kind und meine Frau hat dann den Fachausbildungsplatz in Innsbruck bekommen, nach 5 Jahren Wartens. Und deswegen sind wir dann nach Innsbruck gegangen. Und ich hatte, um es offen zu sagen, auch die Tränen, das Wasser in den Augen, als wir von Italien, das waren damals turbulente Zeiten in Italien, als die Demokratie Christiana implodiert ist. Mhm. Und ich hätte dann nach Amerika gehen können. Aber mit dem kleinen Kind sind wir dann zurück. Und das war, ich bin dann in meinen Doktorvater vorher kurz hineingelaufen, der mich in Bologna besucht hatte und mich gefragt hatte, ob ich nicht in einem Projektteam mitwirken wollte. Und das war gewissermaßen der Beginn. Und irgendwie ist das halt dann auch die Leidenschaft geworden. Die Vision hatte ich tatsächlich, glaube ich, von der Johns Hopkins University, nicht von den öffentlichen Universitäten in Österreich, ganz allgemein. Das war auch in Deutschland, glaube ich, bei anderen anders. Zwar viel Freiraum, wenig Struktur, wenig Anleitung, auch wenig Ansprechpartner. Zum Teil wie eine lateinische Messe, würde man bei uns sagen, mit dem Rücken zum Publikum. Gewissermaßen hinter einem die Sünder, die Professoren und Professorinnen waren gewissermaßen gleichsam Götter und haben dann auch gerichtet über einen. Während an der Johns Hopkins University, wir sitzen im gleichen Boot. Und gewissermaßen bin ich dann in dieses Projektteam hineingefallen und ich glaube, der Rest ist dann im weiteren Fragen
schon, über. Schon Geschichte oder Legende. Legende. Wenn man so. Genau, aber um die Legende nochmal aufzumachen, ich bin ja sozusagen, ich war noch nie bei euch vor Ort, Jürgen ist ja, geht ja quasi hier bei euch ein und aus, aber magst du nochmal kurz 2, 3 Worte zum MCI sagen? Was gibt's da?
Ja, also ich war damals, das Projekt, um es kurz zu schildern, es war ein Blatt Papier, nicht viel mehr im Kontext eines Konzepts offene Universität, das der Manfred Gantner, der damalige Doktorvater und oder frühere Doktorvater, spätere Vizerektor und Rektor geschrieben hat. Und ich war sein Mitarbeiter und das war so ein Zentrum für Weiterbildung angedacht, für universitäre Weiterbildung. Und dieses Papier hatte damals, an dem ich dann dort oder da schon mitwirken durfte, hatte damals im Endausbau 6 Mitarbeiter vorgesehen. So, ich war der Erste, bin irgendwie hineingetappt in dieses Projekt, auch in einer völligen Naivität. Zwar das große Bild, das ich irgendwie eben so in Träumen oder in Visionen oder auch in diesen Sehnsüchten, was will man als junger Mensch, erst recht in Innsbruck, wenn man eine internationale wissenschaftliche Ausbildung hat, naja, vielleicht wird es das. Und wir haben dann begonnen mit universitärer Weiterbildung, haben uns dann klassisch in die Studiengänge hinein begeben. Also zuerst universitäre Weiterbildung, dann hat der Gesetzgeber ein Fachhochschulgesetz erlassen, wo man Studiengänge ausschreibt, um die man sich bewerben kann. Da muss man nicht Fachhochschule werden, sondern man kann sich bewerben um Akkreditierungen von einzelnen Studiengängen. Für einzelne Studiengänge kann Konzepte vorlegen und bekommt dann Geld und den Auftrag, dort oder da etwas zu tun. Und dort hatten wir uns eben dann hineinbegeben, und um es kurz zu machen, jetzt über die 25, 30 Jahre, die wir dann sukzessive im Operativen tätig waren, haben wir jetzt etwa 3.500 Studierende Wir bekommen im Jahr etwa 4.500 bis 5.000 Bewerbungen für 1.300 Studienplätze. Wir bekommen sie aus der ganzen Welt. Sie kommen aus etwa 100 Ländern. Wir haben 500 hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unterschiedlichen Funktionen, Forschung, Lehre, Administration, Management. Und wir haben ja mittlerweile natürlich am Anfang Forschung mit V geschrieben, weil wie sollte es anders sein? In aller Offenheit, und mittlerweile sind wir, glaube ich, in der Forschung sehr stark, gerade auch in der Umsetzung Forschung, wenn es darum geht, in Lösungen und nicht nur in Erkenntnisgewinne und Publikationen zu gehen. Wir gehen auch in Startups hinein, wo wir uns selbst als Gesellschafterin beteiligen. Wir machen Wirtschaftsforen und Ähnliches. Und wenn man so will, um es kurz abzurunden, wir haben dann in der Marke als Management Center eigentlich nicht mehr richtig gepasst hat, weil wir Studiengänge auch angeboten haben und uns dann später auch in den Technologiebereich hineinbewegt haben, haben wir uns dann den Claim, die unternehmerische Hochschule, so wie BMW aus Freude am Fahren, oder haben wir den Claim dazu gestellt, der immer stärker geworden ist.
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Inwieweit seid ihr von der Universität Innsbruck beeinflusst, abhängig oder auch nicht? Ihr seid ja, ursprünglich hätte ich gesagt, das MCI könnte die Business School der Universität sein, aber ihr seid ja interdisziplinär. Wie ist denn da das Verhältnis und sind die Kollegen an der freien öffentlich-rechtlichen nicht neidisch auf euch?
Tatsächlich war es so, als wir das Zentrum für permanente Weiterbildung, das war damals der Arbeitstitel, geheißen haben, waren wir eigentlich so diese Business School der Universität. Und damals war das Verhältnis eigentlich immer ein sehr gutes. Es hat eher auf der personellen Ebene, da kamen, man würde sagen, gottgleiche Professoren, die gesagt haben, ich gehe jetzt einmal ans MCI unterrichten. Ich sage das auch sehr offen. Und wir haben gesagt, lieber Freund, das suchen wir uns aus. Weil für Erwachsene, für im Beruf stehende Führungskräfte tätig zu sein, ist ein anderer Job als für junge Menschen. Und die Praxis mit der Wissenschaft zu verbinden etc. Aber das institutionell hat das sehr gut gepasst. In weiterer Folge, als wir uns dann in die Richtung einer autonomen Hochschule, die selbst die Degrees verleiht, die selbst das Personal rekrutiert, die selbst akkreditiert wird als Hochschule, hineinbegeben haben und dann erst recht andere Disziplinen dazugenommen haben, da hat es durchaus, sagen wir, Überzeugungsarbeit gebraucht, nämlich dafür war, das haben wir von der Trägerschaft insgesamt gehört, vielleicht ein kleiner Exkurs, wir gehören ja nicht nur der Universität, sondern auch dem Bundesland und der Landeshauptstadt und den Sozialpartner, gut österreichisch, also der Wirtschaftskammer, der Industriellen Vereinigung und der Arbeiterkammer. Und die haben gemeinsam gesagt, na, eigentlich hatten wir uns das anders vorgestellt. Wir haben euch nicht dafür gegründet, sondern dass ihr eine eigene Hochschule werdet und möglicherweise der Universität Konkurrenz bereiten würdet. Der Kompromiss war dann viel auch Überzeugungsarbeit. Naja, auf Dauer wird weder der Universität oder dem Bundesland oder sonst jemandem irgendwie gelingen, zu sagen, es würde in Tirol oder im Umfeld nicht so etwas geben. Wenn wir es machen, könnt ihr mitreden und mitgestalten. Also sind wir am Anfang sehr stark auch im Studienangebotsbereich berufsbegleitend gewesen und haben uns dann immer versucht, in komplementäre Disziplinen hinein zu bewegen, wie die Universität. Und an sich haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Ich gebe aber schon zu, dort oder da gibt es, das würde man in Österreich flapsig, ödipale Befürchtungen geben. Wird denn das Kind, die Tochter nicht, oder in dem Fall bei Ödipus ist ja der Sohn, nicht allzu stark, vor dem man sich dann einmal fürchten müsse. Unser Weg ist ein völlig anderer. Wir versuchen sehr, sehr viel in Richtung Universität auch an Aktivitäten, an Signalen, an gemeinsamen Kooperationen die Hand auszustrecken, um diese Befürchtung nicht vehementer werden zu lassen.
Also ein gutes Beispiel und vielleicht auch der Übergang, du hast es schon gesagt, ne? Als unternehmerische Universität seht ihr euch ja heute und das braucht es ja dann auch, genau dieses unternehmerische Handeln, aber in diesem öffentlich-rechtlichen Kontext. Du hast schon ein bisschen was gezeigt, Aber was bedeutet das dann auch in, ich sag mal, auch in einem Mindset-Shift sozusagen bei dir persönlich ja und aber auch bei den Kollegen? 6 waren angeplant im Zielbild, 500 sind es heute geworden.
Der damalige Rektor, den ich schon kurz angesprochen habe, oder mein Doktorvater, der hat das Bild geprägt, er stelle sich vor, das MCI sei das Schnellboot der Universität. Also wir segeln im gemeinsamen Flottenverbund, konzentrieren uns aber auf unterschiedliche Aufgaben. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr schöne Metapher, ein sehr schönes Bild. Wir versuchen es halt dann über diese unterschiedlichen komplementären Angebote. Um ein Beispiel zu geben, wenn wir in der Forschung tätig sind, dann wird es keinen Sinn geben. Wir hätten auch nicht einmal die Möglichkeit, die Grundlagenforschung zu machen an der Universität Innsbruck, die mehrere Nobelpreisträger hervorgebracht hat, gerade vor kurzem, vor 2 Jahren auch, den Anton Zeilinger in der Quantenphysik. Das wären Themen, die könnten wir nicht bespielen und wir würden auch einen großen Fehler machen, wenn wir in ähnliche Felder hineingehen. Wir versuchen industrienahe Lösungen, Technologien neu entwickeln, verbessern, optimieren, evaluieren, Verfahren, Geschäftsmodelle, Produkte. Und das ist in der Forschung, in dem Studienangebot versuchen wir einfach zum Teil sehr stark in der Weiterbildung tätig zu sein. Wir versuchen sehr stark mit der Wirtschaft, wir haben zusätzlich zu diesen 500 Mitarbeitenden etwa 1000 Lehrbeauftragte. Das Lehrvolumen wird zu 60-70%, je nach Studienangebot, von Standing Faculty geleistet. Und diese 40-35%, die kommen von Partneruniversitäten, aber sehr, sehr stark aus der Industrie, aus dem Consulting. Und die bringen ihre Cases ein, die übersetzen, die kommen auch in einer Offenheit zum Recruiting, die geben Praktikumsplätze. Wenn jemand dann zum MCI kommt, um es sehr vereinfacht zu formulieren, muss die Logik sein, man kommt nicht nur dazu, Erkenntnis, also gescheiter zu werden, mehr zu wissen, sondern um Karrierechancen, um Chancen in der Zukunft zu gestalten. Und das versuchen wir halt mit den unterschiedlichen Services zu ermöglichen.
Gut, jetzt haben wir so ein bisschen auf der institutionellen, auf der Mikroebene gesprochen. Lass uns eine Ebene höher gehen. Du sagst, ihr habt die Beziehungen in die Industrie hinein mit den Unternehmen. Wie sieht denn überhaupt der Arbeitsmarkt für eure Absolventen aus? Du hast gesagt, die kommen aus der ganzen Welt. Ist Österreich oder Tirol groß genug, um genug Menschen, die da Absolventen sind, zu absorbieren?
Wir haben etwa von der Studierendenkohorte insgesamt, würde ich sagen, etwa 55% Österreicher. Das hängt jetzt sehr stark davon ab, ob ich berufsbegleitend bin, wo wir ohnehin gewissermaßen regional oder im Bundesland und im angrenzenden Ausland rekrutieren, Studierende bekommen. Die haben einen Arbeitsplatz. Das sind bei uns etwa 40%. Die arbeiten voll oder weitgehend voll. Dann kommen die, bei uns heißt das Vollzeitstudiengänge, aber in Wahrheit sind sie so gestaltet, dass sie in aller Regel berufsermöglichend sind, sodass sie zumindest 2 Tage in Ergänzung zum Wochenenden nach Möglichkeit auch erwerbstätig sein können. Dann können sie 15 Stunden, 20 Stunden, was immer ergänzend irgendwie berufstätig sein. Und jene, gerade im internationalen Bereich, wo wir sehr stark auch mit der heimischen, und der heimisch heißt ja in dem Fall, Gott sei Dank haben sich die Grenzen etwas aufgelöst, auch wenn man das in Tirol und in Innsbruck nicht besonders gerne hört, aber München, der große München mit einer ganzen Reihe von DAX-Konzernsitzen, ist 150 Kilometer entfernt. Und unsere kaiserliche Residenzhauptstadt ist in Wien, ist 500 Kilometer entfernt. Es würde doch keinen Sinn geben, sich jetzt auf diesen im nationalen, also im Sinne von Grenzen befindlichen Markt zu begeben, sondern hier diesen gemeinsamen Standard zu bespielen. Und durch diese Praktika, durch die Vernetzung hier über Projekte, über Cases, gelingt es uns auch jene, die von auswärts kommen und hierher kommen, um hier Karriere zu machen, auch wenn sie aus Thailand, aus Finnland, aus Süditalien kommen. Viele kommen her nicht nur wegen des Studiums, sondern weil sie sehen, hier will ich später Karriere, hier will ich mein Lebensziel aufbauen.
Wir gucken über die Grenzen hinaus. Ich glaube, das war immer eine große Stärke. Ich habe euch ja viele Jahre auch beobachtet. Und wenn ich den Economist aufschlage, dann glaube ich, jedes zweite Mal sehe ich eine Anzeige vom MCI. Also diese Internationalisierung glaube, ist ein wesentlicher strategischer Aspekt für euch. Aber lass mich nochmal noch eine Ebene höher gehen. Jetzt haben wir erlebt, dass geopolitisch ganz viel passiert. Wir haben Kriege, wir haben Klimawandel und wir haben vor allem Rechtsruck in diversen Ländern der Europäischen Union. Jetzt bist du ja auch von Haus aus Volkswirt. Wie siehst du denn Europa, das Bild von Europa? Wo laufen wir hin? Was passiert mit Österreich? Auch hier ein Rechtsruck. Wo stehen wir? Quo vadis?
Es ist etwas, was tatsächlich Sorge bereiten kann und aus meiner Sicht auch weitgehend selbst verschuldet ist. Und was man selbst verschuldet hat, hat man auch in aller Regel hoffentlich einigermaßen selbst in der Hand, wenn man erkennt, wo die Ursachen liegen. Das ist keine Beschönigung oder keine Rechtfertigung von einer politischen Entwicklung, die aus meiner Sicht nicht nur ein Rechtsruck ist, sondern wo die Ränder, die Mitte geht mehr oder weniger verloren oder fühlt sich nicht abgeholt, fühlt sich nicht mehr verstanden und die gewissermaßen rechts der Mitte und stark am rechten Rand befindlichen Parteien greifen das offenbar stärker, systematischer und glaubwürdiger ab als die Linken. Aber in Wahrheit ist es eigentlich, die Ränder stärken sich. Und der Hintergrund, den ich sehe, ist, dass wir natürlich vieles gemacht haben, wo wir uns mit uns selbst beschäftigt haben. Ich meine, alle von uns haben dieses große Verständnis, dass wir uns unglaublich bemühen müssen um Klimaschutz, dass wir alles tun müssen, um Technologien, um Verfahren, um Regulierungen und Geschäftsmodelle zu entwickeln, dass wir am Klima arbeiten. Aber die Bevölkerung wurde nicht abgeholt, aus meiner Sicht, dass das Chancen sind. Und auch nicht nur, dass das auch Notwendigkeiten sind, sondern man hat, glaube ich, auch Fehler gemacht. Das ist für Österreich vielleicht noch etwas stärker erkennbar, wo man in Österreich immer wieder das Gefühl hat, naja, wir werden ja das Weltklima alleine nicht ändern können und wir verlagern oder verjagen Industrien und Arbeitsplätze dorthin, wo es zu schlechteren Bedingungen produziert wird. Also nicht nur keinen klimapositiven Effekt, sondern sogar einen negativen. Aber es ist sehr, sehr viel Ideologie aus meiner Sicht, nicht nur im Klimabereich, sondern auch im Gender Diversity, im egal, also welchen Bereichen, bei aller Berechtigung der Anliegen selbst, wie weit man die Sorgen der Menschen, die hineingehen, jetzt kommt erst recht das Thema Migration oder aus meiner Sicht ist gar nicht so sehr das Migrationsthema das Kernthema, sondern das fehlende Integrationsthema. Mhm. Wir brauchen die Arbeitskräfte, aber wir versagen völlig in der Integration, dass wir junge Männer, sperr mal 200 Tiroler für 2 Jahre lang in ein Heim und lass sie nicht arbeiten. Die gehen sich an die Gurgel, ja, oder kommen auf dumme Ideen. Aus meiner Sicht, ich weiß, das mag ein alter weißer Mann sein, aber ist die beste Form der Integration, sie einzubinden, ganz fest in den Arbeitsmarkt und nichts anderes von ihnen zu verlangen, als was man von Heimischen, von Österreicherinnen und Deutschen verlangt, nämlich jeden Tag in der Früh aufzustehen, sich in einen Prozess zu integrieren, ob es einen freut oder nicht, und dann auch aufgenommen werden in die Gemeinschaft, abgesehen von den Skills. Oder wenn man jetzt in Wien und in Berlin und in größeren Städten in Deutschland, ist es ja genauso, wenn man das Gefühl hat, und meine Schwägerin ist Lehrerin, dass sie faktisch die einzige deutschsprachige in der ganzen Klasse ist. Also früher gab es so etwas wie erhöhte Integrationsbereitschaft und mittlerweile dort oder da auch Tendenzen, die fundamentalistischer werden, dass man sich der aufnehmenden oder der gastgebenden Kultur möglicherweise sogar feindselig oder ablehnend gegenüberstellt. Und wenn dann auf der hohen politischen Ebene mit Moral argumentiert wird, ihr versteht das nicht und ihr könnt das nicht verstehen und ihr seid dann möglicherweise, werdet ihr in ein rechtes Eck gerückt, dann fühlen sich die Menschen tatsächlich nicht verstanden. Dann kommt dazu natürlich das Wachstumsthema, das völlig gewissermaßen weggegangen ist durch fragwürdige politische Entscheidungen. Und wo kein Wachstum?
Da wird es dann schwierig. Jetzt arbeitet ihr ja sehr, sehr eng mit der Industrie zusammen und zieht sozusagen ja Talente dann aus der ganzen Welt an. Also ist sozusagen ja, sind das auch die Themen, die eure Unternehmen sozusagen, die mit euch zusammenarbeiten, auch umtreiben? Also wirklich auch diese Top-Fachkräfte zu bekommen aus der ganzen Welt? Und wie wirkt sich das auch jetzt sozusagen diese politischen Spannungen oder Bewegungen auch auf das Recruiting aus?
Interessanterweise haben wir hervorragende, aber es ist durchaus auch, brauchen wir nicht selber in die Tasche zu lügen, möglicherweise auch konjunkturell bedingt. Jetzt strömt uns noch mehr die Studierenden- und Bewerbungszahlen zu als vorher. Wir liegen heuer schon wieder etwa 20% über dem Vorjahr. Und da ist die große Herausforderung, wenn man eine Chance gibt, den Studienplatz zu bekommen. Interessanterweise, das ist ein österreichisches Spezifikum oder Unikum, ist, dass wir in Österreich Mechatroniker und Softwareingenieure und Medizintechniker und Umwelttechniker und so weiter offenbar weniger brauchen dürften am Arbeitsmarkt als viele geisteswissenschaftliche Studiengänge, die bei mir in hohen Ehren stehen, damit ich richtig verstanden werde. Ich hätte das eigentlich viel lieber studiert, aber ich habe halt dann einen Brotberuf studiert. Ich habe begrenzte Studienplätze und wir müssen dringend benötigt am Arbeitsmarkt den benötigte Qualifikationen abweisen, weil das System in Österreich hier nicht genügend flexibel ist. Aber es ist ein Austriakum.
Ja? Okay.
Insgesamt gelingt es uns sehr, sehr gut, diese Menschen herzuholen. Sie kommen eben bei uns, gerade weil sie vielleicht auch Zukunftsangst haben, das, was ihnen lange versprochen wurde, dass, oder suggeriert wurde, dass Wohlstand mehr oder weniger vom Himmel gefallen wäre und suggeriert wurde, dass man einen Anspruch auf ein Recht auf Wohlstand hätte und dass es oben den ewigen Bankomaten gäbe im Himmel. Das ist vielleicht in Österreich noch ausgeprägter als in Deutschland, aber dass dieses Narrativ nicht auf Dauer verfangen kann und dass man deswegen jetzt einfach gerade diese Disziplinen noch stärker sucht.
Jetzt sind wir ja hier in Österreich, wir beide sind Deutsch, Christian und ich. Da fällt mir Heinrich Heine an, denke ich an Deutschland in der Nacht. Da hat mir Angst und Bange, so ungefähr. Wie ist denn der österreichische Blick auf Deutschland?
Bin ich um den Schlaf gefragt. Ja. Der österreichische Blick auf Deutschland, das ist ganz, irgendwie ganz eigenartig, changiert und ist auch nicht in einem Bild festzuhalten. Deutschland war für uns immer der große, erfolgreiche, stärkere, dominante, in der Weltwirtschaft bedeutende, made in Germany und so weiter, gewissermaßen Nachbar und Bruder. Und dann gab es in der Agenda Schröder oder Bohr-Schröder auf einmal irgendwie, wo Österreich sich besser entwickelt hatte. Und wo sogar, ich glaube, es war Spiegel oder Wirtschaftswoche, Österreich das bessere Deutschland. Ja? Dann hat sich's wieder etwas gedreht. Jetzt scheint Österreich tatsächlich etwas besser dazustehen als Deutschland. Zumindest die makroökonomischen Daten geben es so her. Ich bin aber Ökonom genug, um zu sehen, dass manches durch Verschuldung erkauft wurde und auch durch fehlende Strukturreformen. Also Verschuldung, unser Verschuldungsgrad am BIP ist bei über 80% und in Deutschland hat man die Verschuldung vielleicht sogar zu stark und vor allem zu Lasten der Infrastrukturerneuerung zurückgefahren. In der Regulierung ist Österreich etwas besser aus meiner Sicht, etwas weniger dicht mit Regulierung versehen, in der Digitalisierung der Ämter oder der Behörden der Abläufe etwas besser. Und jetzt könnte ich sagen, das hohe Lied des Österreichers, dass wir also einfach genialer werden. Man könnte auch sagen, wir sind weniger konsequent, wir sind schlampiger in der Umsetzung und deswegen gehen in Österreich Dinge etwas besser. Aber tatsächlich Infrastruktur würde ich meinen, ist in Österreich etwas besser mittlerweile, aber er kauft um Verschuldung. Und wir haben natürlich auch etwas, was unglaublich ist, die Pensionsreform, die ewig hinausgezögert wurde, wo es in Deutschland auch Dinge gäbe, die man verbessern könnte oder müsste. Aber in Österreich ist man hier hinten nach.
Lass uns wieder Ebenen hinuntersteigen. Und zwar, ich möchte jetzt mal noch auf die persönliche Ebene zu sprechen kommen. Das bist du seit 30 Jahren in federführender Rolle hier, bist hohe Führungskraft. Was sind denn so die Werte, nach denen du vorgehst, nach denen du führst und was sind so die Grundprinzipien deiner Führung?
Grundprinzipien meiner Führung. Zum einen Open Door Policy und zwar auf allen Ebenen. Open Door, das kostet Zeit, das kostet Kraft, aber es bringt auch unglaublich viel Energie und es bringt Berührung. Und ich bin immer wieder auch, was ja wohl, was gut tut, auch angefragt worden, ob ich mir nicht was anderes vorstellen könnte. Natürlich wird man immer offen sein und das prüfen und mit der eigenen Situation vergleichen. Aber was mich hier besonders hält, ist diese hohe Verbundenheit und die Leidenschaft, der familiäre Gedanke. Das zweite ist das Thema Offenheit. Eine aus meiner Sicht der größten, der allergrößten Führungssünden ist Narzissmus oder überzogene Eitelkeit. Und Ja-Sager, um sich zu scharen, oder das ist oft etwas, was einem auch passiert. Also denn nicht nur, weil Mitarbeiter das ja auch gerne mit Loyalität verwechseln. Ich widerspreche jetzt nicht oder sag's nicht, weil ich will, also zum Teil zum eigenen Vorteil, also Ja-Sager, aber zum Teil auch tatsächlich aus ernst genommener Loyalität und den Widerspruch wirklich nicht nur zuzulassen, sondern einzufordern. Und wenn es halt geht, im kleinen Kreis und nicht öffentlich und nicht hintenrum. Und aus meiner Sicht eines der wichtigsten Themen ist, ich weiß, das mag altbacken klingen, aber es ist Haltung. Also es gibt so Dinge, Christian, das ist jetzt vielleicht eine kleine Geschichte.
Gerne.
Ich habe im ersten Jahr, als wir begonnen haben, ja, und begrenzte Studienplätze angeboten haben, habe ich, glaube ich, weiß nicht, 30 oder 35, in Österreich nennt man das Interventionen bekommen. Mhm. Also wer hätte einen Studienplatz zu bekommen oder wem sei schon versprochen, wer hätte am MCI zu unterrichten, wem sei das schon in Aussicht gestellt, wo kaufen wir Kaffee ein und Möbel. So. Und dann zu sagen, nein, wir prüfen das alles ernsthaft, wir sprechen mit denen persönlich, aber am Ende gibt es eine Entscheidung, die der Qualität oder der Funktionalität dient. Und jetzt kommt das Zweite, okay, weil das würde man vielleicht noch unter Professionalität oder hoffentlich Professionalität einordnen. Und da macht man sich also nicht beliebt. Also um das zu sagen, die Striemen habe ich lange gespürt am Rücken und auch, du wirst schon mal, glaubst du wirklich, dass das gut für dich ist und glaubst du etc., musst du jetzt wirklich recht haben etc. Aber jetzt, wenn es um Haltung geht, die negativen Botschaften überbringe ich persönlich. Ich rufe dann, weil ich habe, heute bekomme ich 5 oder 10 Interventionen, sind in aller Regel so, du, ich bin gebeten worden, für jemanden ein gutes Wort einzulegen. Kannst du bestätigen, dass ich das gemacht habe, dass ich mich sehr eingesetzt habe? Ja, wird bestätigt. Und dann, die Person rufe ich dann, für die man sich eingesetzt hat, gerne am Nachhauseweg zwischen 8 und 9 oder wann immer, am Abend persönlich an, um die negative Botschaft zu überbringen. Die positive kann der Briefträger, der Postbote. Greift die nicht an. Viele machen es umgekehrt. Mhm. Und die Menschen sind alle unglaublich verständnisvoll, sind überrascht, fast irgendwie konsterniert, irgendwie fast unangenehm berührt, aber in positiver Weise, aber dass man sich selbst die Zeit nimmt und ist eine Frage der Haltung. Das hat man auch in der Führung bei Mitarbeitern. Die negative Botschaft, das Nein sagen, ist eine der wichtigsten Aufgaben, nicht eine angenehme, aber der wichtigsten.
Die aber gern wegdelegiert wird. Das ist so, was ich beobachte.
Absolut. Und das ist ja auch unser Strategiethema. Also wenn ich auf Michael Porter nochmal zurückkomme, zu wissen, was man nicht tun soll oder wo man auch Nein sagen sollte, ist ein ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Punkt. Jetzt lass mal sozusagen aus deiner Führung und dem Thema Haltung nochmal heraus auch ein bisschen nach vorne schauen, wo ihr heute unterwegs seid. Das Thema Digitalisierung habt ihr, glaube ich, schon sehr, sehr gut auch vorangetrieben in der Vergangenheit. Wenn du da nochmal vielleicht ein paar Punkte machen kannst. Und auch Emmanuel Macron hat gerade ja auch die große französische KI-Initiative ausgerufen nach Donald Trump. Also die Franzosen gehen voran in Europa. Wie sieht's aus? Also wie wirkt sich auch das Thema KI insbesondere nicht nur sozusagen in Deutschland, Europa aus und für die Unternehmen, sondern auch für euch als Universität?
Wenn man das Thema KI nimmt, Digitalisierung natürlich allgemein, aber KI im Besonderen, es ist in einer Weise schockierend, aber in positiver Weise exciting. Also es ist unglaublich. Ich war mehrere kleine Vorträge, Schulungen und habe Gott sei Dank, wir haben uns der erste, sagen wir so, technische Studiengang, den wir uns wirklich näher strategisch angelacht haben und aufgebaut haben, war IT. Weil wir IT-Kompetenz auch fürs eigene Haus generieren wollten. Und das Thema Digitalisierung hat uns seither immer wieder umgetrieben, also nicht nur systematisch umgetrieben. Auch wir haben beschränkte Mittel, aber jetzt die gesamte Wissensvermittlung die gesamte, jetzt eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Mittlerweile gibt es einen Prompt Manager, ja, der die richtigen Fragen stellt und immer wieder nachschiebt, um gute Ergebnisse zu bekommen. Oder die KI-Systemmanager, welches KI-System, welche Logik, welche Software, welche Plattform gibt dir die besten Lösungen? Wo das hinführt, weiß ich noch nicht, aber dass das die Hochschulen diametral bewegen wird, ist für mich völlig klar. Und ich glaube, was man einfach nur tun kann, und das hat uns immer wieder auf der einen Seite, soweit man völlig immer wieder überfordert oder gefordert ist, die Dinge jetzt einschätzen zu können, das, was einen am Ende, glaube ich, immer wieder auch beruhigt ist. Naja, und das ist auch ein Spruch, den wir im Haus haben. Wenn wir es nicht schaffen, uns dann anzupassen und das Beste daraus zu machen, dann wüsste ich nicht, wer. Weil wir es selber in der Hand haben. Das ist dann die Frage der Agilität, der Entscheidungsfreude, weil sehr, sehr vieles jetzt weniger, sagen wir, technologisch bedingt ist, sondern kulturell. Ist man bereit, sich einzulassen? Ist man bereit zu Änderungen? Und das ist vielleicht auch eine suggerierte Hoffnung, aber die Hoffnung habe ich durchaus mit einem gewissen Optimismus.
Sehr schön, vielen Dank. Wir sind ja ein Strategie-Podcast, ne? Und jetzt hast du am Anfang ja, also habt ihr, glaube ich, implizit schon mal vieles richtig gemacht. Und der Zufall fällt dann natürlich auch dem Tüchtigen zu. Aber wie betreibt ihr denn auch systematisch eure Strategiearbeit, um solche Themen wie KI dann auch vielleicht nachher in einem Studiengang oder in allen Themen etc. dann auch systematisch voranzutreiben? Also habt ihr einen Strategieprozess? Was macht ihr konkret?
Wir haben einen sehr etablierten, aber im Grunde doch relativ, würde ich sagen, liberalen Strategieprozess. Und eines, weil ich das Wort Kultur oder Haltung oder Philosophie angesprochen habe, es gibt bei uns so diesen Spruch, und deswegen glaube ich auch, bleiben Mitarbeiter sehr lange und gern bei uns. Es gibt so diese Haltung, you can do anything at the MCI, but do it. Oder auf gut Deutsch, du kannst alles machen. Du kannst tun und lassen, was du willst am MCI, aber lassen gibt es nicht. Und gewissermaßen in sehr autonom in den unterschiedlichen Departments und in den Zentren Dinge voranzutreiben, aber immer wieder dann auch zum einen die Systematik, aber zum zweiten auch die Haltung zu haben. Achtung, jetzt glaube ich, ist es gut, wenn ich den Weg zum Nachbardepartment oder in eine größere Runde gehe, um zu sagen, steigen wir einander auf die Zehen, tragt ihr das mit, können wir Synergien generieren oder ist das etwas, was wir systematisch vorantreiben wollen? Das hat auch sehr viel zum Beispiel mit der Budgetierung zu tun. Ich habe mal bei Erich Harsch, als er bei der DM-Chef war, hatten wir ihn zum Gastvortrag und da hat er mir erzählt, und wir saßen nebeneinander am Podium, er habe kein Budget, das er einzelnen Departments oder Mitarbeitern zuweisen oder zuteilen würde, sondern alles, wofür Geld benötigt wird, weil es jetzt wichtig ist und der Sache dient, dafür muss Geld da sein. Und alles, was nicht benötigt wird, auch wenn es budgetiert grundsätzlich vorgesorgt werden wäre, wird auch nicht benötigt. Und das hat mich sehr umgetrieben. Ich habe ihn dann auf die Seite genommen und gesagt, ich bin mir immer insane, also irgendwie wie der Geisterfahrer auf der Autobahn vorgekommen, dass das eigentlich bei uns zumindest die Philosophie ist. Es gibt ja nicht schwarz-weiß. Es braucht einen Budgetprozess. Das haben wir noch dazu, wo wir durchaus in umfangreichen Umfang öffentliche Mittel auch beanspruchen und die Reportings und Nachweise und so weiter zu machen haben. Aber nicht jetzt, das ist mein Budget und das ist dein Budget und so weiter, sondern dieses Gemeinsame versuchen wir, die Hochschule und die Ziele voranzubringen. Das ist aus meiner Sicht etwas sehr Wichtiges und dass wir, und das ist natürlich sehr kommunikationsintensiv, auch wir telefonieren an den Wochenenden miteinander, wir treffen uns, wir versuchen diese aktive Berührung zu fördern, diesen Austausch, dieses Einanderspürens. Ich war Reiseleiter, ich habe es eingangs angesprochen. bin 5 oder 6 Jahre durch Europa getingelt, immer von Mai bis, weiß ich, September oder Oktober für amerikanische Studenten und damals vor allem Studentinnen. Und da hat es eine Reiseleiterschulung gegeben. Und das, was ich mir gemerkt habe, neben anderen Dingen, waren nicht die technischen, sondern, Achtung, wenn es heißt, Andy, du sitzt vorne neben dem Busfahrer und tingelst da durch Europa von London bis, was weiß ich, nach Kairo. Und du hast hinter dir die Gruppe, die dann ruft, Andy, what are you doing tonight? Let's party und so. Um die brauchst du dich nicht zu kümmern. Geh durch den Bus. In Reihe 13 findest ein stilles Mädchen. Das fühlt sich ausgeschlossen, einsam, hat das Geld verloren, hat Liebeskummer, I don't know, der findet den Pass nicht mehr. Name it. Um die musste ich kümmern. Und diese Haltung, weil das ist ja nicht etwas, was von einer Person gelebt werden kann, sondern dass man aufeinander aufpasst, dass man einander mitnimmt, das, glaube ich, hat unsere Hochschule sehr stark gemacht. Und vielleicht, um auch etwas sehr Persönliches zu sagen, ich habe lang darunter tatsächlich gelitten, große Sorge. Achtung, jetzt am Anfang, wir hatten ja auch wenig Geld und wenig Kraft, ob das überhaupt tragen könnte. Also im Nachhinein kann man vieles, Christian, als Strategie erklären. Ich bin mir eher oft vorgekommen wie die Kanalratte. Zu eng, um umzudrehen, der Kanal. Und die Hoffnung, dass da vorne irgendwann einmal Licht käme und dass man die Luft habe, das durchzustehen. Und etwas präziser, die Frage eigentlich, was ist, wenn krank wirst? Kannst du überhaupt, darfst du überhaupt krank werden? Und das und lange, weil einfach die Traglast, das System, die Organisationskraft, das Team bei weitem nicht so weit war. Ich auch zu spät losgelassen habe, viel zu spät erkannt, zum Teil auch die Mittel, zu angstvoll loszuwerden, um das einfach auch offen anzusprechen, ist ja überhaupt kein Thema. Und sukzessive heute, Jürgen verfolgt mich auf LinkedIn und auch sonst, wir stehen ja in enger Verbindung, was ich unterwegs bin, international oder einfach, weil ich das Gefühl habe, dass es eigentlich besser läuft, wenn ich gar nicht da bin.
Sehr schön, sehr schön. Also vielen Dank schon mal für diese Einblicke an der Stelle. Und Jürgen, in guter Manier freuen wir uns immer über einen guten Ratschlag zum Schluss, ne?
So ist es, Andreas. Hast du einen guten Ratschlag für die Strategen, die uns zuhören?
Also zum einen würde ich habe die Johns Hopkins angesprochen, die ich persönlich erlebt habe. Aber damals, als wir dann begonnen haben, galt die WHU als der Leitstern am deutschen Business School Himmel. Und diese WHU hat uns unglaublich immer inspiriert. Und das ist jetzt nicht abgesprochen. Ja? und dieser Leitstern, dass man das Gefühl hat, es gibt so Orientierungspunkte im Markt, von denen man etwas lernen kann und die auch keinen Genierer haben, etwas zu teilen von dem an Erfahrung, an Wissen, an Netzwerken. Das habe ich immer ganz, ganz großartig gefunden. Und ich kann jetzt einfach nur der WHU wünschen, dass sie diesen Weg weitergeht, weil der Markt international und in Deutschland und über Ökonomie haben wir ja gesprochen, verändert sich, KI kommt erst recht dazu. Aber diese Haltung zu haben, die Agilität, aber vor allem auch das, was, vielleicht haben wir das zu wenig angesprochen, was Österreich, was Deutschland, was Europa fehlt, dieses Narrativ nach vorne. Wir wollen also nicht Asche anbeten, das ist Gustav Mahler, sondern das Feuer weitergeben. Und irgendwie, wo will man hin? Ich sage es jedem Politiker, ob er es hören will oder nicht. Achtung, nicht sein wollen, tun wollen. Und irgendwo das Gefühl, man will wohin und man hat, selbst wenn man keinen Plan hat, man hat den Gestaltungswillen, ein Land, eine Aufgabe, eine Organisation, wohin zu führen. Und etwas besser zu machen und wettbewerbsfähig zu halten. Und das kann ich der WHU einfach nur wünschen, das kann ich auch Deutschland wünschen.
Lieber Andreas, ganz herzlichen Dank für deine Einsichten. Das hat riesig Spaß gemacht und ich denke, wir nehmen ganz viel mit. Und auf Korn natürlich hoffe ich persönlich, dass wir das Feuer nach vorne tragen und nicht über die Asche reden.
Absolut. Ja, herzlichen Dank auch von mir hier aus Düsseldorf. Das war das Heinrich-Heine-Zitat dann eben von dir, Jürgen. Und dein Wort in Gottes Ohr an der Stelle und auch an vielen anderen Stellen aus dieser Folge. Und lasst uns einfach Strategie gemeinsam einfach machen. Und dann wird es schon wieder gut. Von daher, Andreas, vielen Dank. Tschüss, Jürgen.
Tschüss, Christian.
Danke für die Einladung.